Ihr habt diese roten Zettel auf euren Plätzen liegen. Das werden wir euch jetzt noch einige Male sagen, weil wir erwarten, wir wünschen, dass ihr alle euch das fett in euren Kalender eintragt. Weil Gemeinde, wenn die gemeinsam im Gebet ist, da liegt drauf Verheißung drauf. Ich zitiere aus Apostelgeschichte 4, da heißt es, und als man sie hatte gehen lassen, kam sie zu ihnen und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Also Johannes und Petrus waren aus dem Gefängnis entlassen worden. Und die Gemeinde hat dann angefangen zu beten. Heißt es in Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Und dann kommt ein Gebet, dass die Wände wackeln. Und am Ende heißt es dann Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und wir wünschen, nicht Freimut Haferkamp, sondern, ja, also, das ist ein, aber dieses einmütige Gebet und Gott reagiert darauf, das wollen wir erwarten. Wir haben auch Ingolf Elze, den wir eingeladen haben, am Ende der Woche zu sprechen. Wir haben gesagt, wir wollen über Apostelgeschichte sprechen. Bitte nimm uns hinein mit in den Anfang der Apostelgeschichte, wo der Geist Gottes gewirkt hat. Das wollen wir in unserer Gemeinde auch erleben. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Liebe Gemeinde, tragt euch das bitte ein. Da soll's hingehen. Wir sind in einer Predigtreihe, die da heißt, ich habe das jetzt hier, das war der Flyer, den ihr hoffentlich alle gefunden habt. Eine hoffnungsvolle Zeit. Die Adventszeit. Eine Zeit, in der man ins Nachdenken kommen kann, wenn man sich zwischendurch mal darauf einlässt. Und wir wollen heute wieder eine Person aus dieser Weihnachtszeit, Adventszeit uns anschauen. Und da geht es um das Thema Hoffnung, da geht es um das Thema, worauf kann man sich denn wirklich verlassen im Leben. Und da möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar hat die Polizei auf der Autobahn eine Frau angehalten, die mit ihren Freundinnen unterwegs war, waren schon eine betagte Frau. Und der Polizist fragt sie, ja, warum fahren Sie denn hier mit 30 km/h über die Autobahn? Ja, Herr Polizist, das waren keine 30, ich bin 28 gefahren. Das stand da doch. Ja, nee, gute Frau, das ist die A28. Aber sagen Sie mal bitte, warum haben die Frauen, die bei Ihnen mit dem Auto sind, denn warum sehen die so erschreckt aus? Ach so, Herr Polizist, da ist ja klar, ich komme gerade von der B210. Also, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man sich auf die falschen Worte oder auf die falschen Symbole ausrichtet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geflogen ist. Ich bin vor vielen Jahren mit meiner Frau geflogen. Meine Frau und ich sind beide nicht so die großen Helden. Also da fängt man an zu beten im Flugzeug. Wir waren im Urlaub in Spanien gewesen und auf dem Weg zurück gab es Turbulenzen. Also das ist dann, wenn man dann im Flugzeug sitzt und das geht dann wupp runter. Und man merkt schon auf meiner Hand, auf meinem Bein, das war nicht meine Hand, sondern meine Frau, die hat ihre Hände in meine Oberschenkel gegraben. Ich habe auch mich bei ihr festgehalten. Und dann kommen diese Momente, wo dann der Pilot das Schild anmacht, so sinngemäß, ja, man muss sich nur anschnallen, ist alles gut. Worauf verlasse ich mich in dem Moment? Auf meine Gefühle, die mir sagen, jetzt geht's hier ab, ich werde sterben, das geht gar nicht gut. Meine Frau denkt das Gleiche, weil sie hat meine Hand schon fast, also ihre Hand in meinem Oberschenkel richtig tief, ich habe blaue Flecken. Das könnt ihr euch vorstellen. Worauf richte ich mich aus? Wem verlasse ich mich? Auf den Piloten da vorne, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich? Oder verlasse ich mich auf meine Gefühle? Oder vielleicht auf die Gefühle meiner Frau, die auch keine Pilotin ist, um das mal hier zu sagen, sondern auch genauso wie ich Laie und wir beide sitzen da, haben Angst. Aber wir haben einen Moment erlebt, wo dann sagt, alles klar, macht einfach nur eure Gürtel fest, dann kommt ihr sicher wieder in Kempten an, wo wir waren mich wieder zurück nach Kempten geflogen, schöne Allgäu dort. Wir waren so froh, als wir aus diesem kleinen Vogel ausgestiegen sind, seitdem sind wir noch nicht wieder geflogen. Also ihr könnt auch gerne für unsere Flugangst beten, die sich immer wieder einstellt. Aber worauf kommt es an? Auf welches Wort kann ich mich verlassen? Wir wollen uns heute Simeon anschauen. Simeon, Hoffnung, dass Gott Wort hält. Simeon war ein alter Mann geworden. Er war ein Mann, der die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Er hat sich darauf verlassen, dass es dort einen gibt, der Wort hält. Wenn der was sagt, dann kann ich mich darauf verlassen. Und er hat so lange gewartet. Hatte sicherlich die Gewissheit nicht mehr im Herzen immer noch wieder gehabt und hat sie sich nicht rauben lassen. Gott wird Wort halten. Und dann eines Tages sieht er diese jungen Eltern mit diesem kleinen Kind in den Tempel hineinkommen. Dieses Kind wird den Unterschied machen, das weiß er dann. Dieses Kind ist nicht einfach nur ein Kind, sondern das ist der Messias. Das ist der Gesalbte Gottes. Andere Menschen in seinem Umfeld haben diesen alten, betagten Mann vielleicht schon abgeschrieben, haben gesagt, ach, der Mann, der ist ein bisschen tatterig, der kommt immer in den Tempel und erzählt was von dem Tröster Israels, den er noch sehen wird und so weiter und so fort. Aber komm her, solange er nicht stört, lass mich mal sein Ding machen. Er stört ja nicht. Kommt zwar immer wieder, faselt was von Tröster, aber vielleicht ist er ein bisschen tüdelig geworden. Aber er hat eine Hoffnung in seinem Herzen. Er hat ein Brennen in seinem Herzen, weil er ein Wort gehört hat. Er hat ein Wort von Gott bekommen. Ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Hoffnung ist ja das Vertrauen in die Zukunft. Er hat gewusst, ich habe noch eine Zukunft. Ich weiß, dass Gott morgen das bestätigen wird, was er gestern zu mir gesprochen hat. Ich kann mich auf Gott verlassen, nicht auf mein Gefühl. Ich weiß, dass ich älter werde. Ich weiß, dass ich graue Haare kriege, mir die Zähne ausfallen und ich vielleicht von den anderen Leuten abgeschrieben werde. Aber ich weiß, dass Gott in mein Herz gesprochen hat. Das war das, was er erlebt hat. Mehr hatte er nicht, nur eine Zusage Gottes. Und er ist immer wieder aufgestanden, jeden Morgen wieder neu. Tag ein, Tag aus. Und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Wenn Menschen die Hoffnung verlieren, dann ist es eine Katastrophe für einen Menschen. Wenn Studenten zum Beispiel die Hoffnung verlieren, dass sie ihr Studium irgendwie schaffen können, dann werden sie ihre Sachen hinschmeißen, werden sich exmatrikulieren lassen, werden aufgeben. Wenn Suchtkranke keine Hoffnung mehr haben, dass sie weiter aus dieser Sucht herauskommen, werden sie vielleicht wieder hineinfallen in alte Abhängigkeiten, das, von dem sie vielleicht schon frei gewesen waren. Wenn sie die Hoffnung verlieren. Ohne Hoffnung verlieren Eheleute die Perspektive für ihre Ehe und lassen sie vielleicht scheiden, sind resigniert, weil sie keine Hoffnung auf eine Zukunft haben, weil die gemeinsame Zukunft haben. Und da braucht es dieses Wort, auf das ich mich verlassen kann. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Hoffnungen, die wir haben, immer wieder auch überprüfen. Hält meine eigene menschlich gemachte Hoffnung, die ich für die Zukunft mir ausgedacht habe, der Gegenwart stand? Oder zerbricht sie? Weil ich merke, es war doch meine eigene Hoffnung. Worauf richte ich mich in der Zukunft auf? Auf meine Finanzen, auf mein dickes Konto, auf mein Aktiendepot? Ihr Lieben, 2008 haben einige Leute ihre Hoffnung ganz gewaltig verloren, als die Depots immer kleiner geworden sind, weil da Aktien nicht mehr das wert waren, was sie vorher noch wert waren. Auf meine Ausbildung, vielleicht auf meine Beziehungen. Es gibt ja Menschen, die haben für jedes eine Beziehung. Also ich habe einen Freund, der ist Rechtsanwalt, ein Freund ist Arzt, ein Freund ist Architekt, ein Freund ist dies und das jenes. Verlasse ich mich darauf oder worauf richte ich meine Hoffnung in der Zukunft aus? Das ist die Frage. Worauf kann ich mich verlassen? Woraufhin kann ich mein Leben ausrichten? Auf welche Aussagen kann ich mein Leben aufbauen? Norbert Blüm hat ja mal gesagt, die Rente ist sicher. Ja, verlassen wir uns darauf? Ich bin so jung, dass ich weiß, so naiv bin ich nicht. Die Rente ist sicher, hat er uns gesagt. Noch mag das stimmen. Oder die Versprechen in der Werbung, wo dann die Beine noch sportlicher, der Bauch noch flacher und der Po noch runder wird. Worauf verlassen wir uns in Zukunft? Simeon hat eine Aussage von Gott bekommen, auf die er seine ganze Hoffnung gelegt hat. Das nennt die Bibel Glauben. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Hoffen, Glauben im biblischen Sinne. Worauf richtest du dich in der Zukunft aus? Was macht dir Mut für morgen? Morgen wieder aufzustehen und sagen, neuer Tag, ich gehe wieder los. Baust du dein Leben auf die Dinge, die in dieser Welt scheinbar Halt geben? Wohin schaust du in der Zukunft? Wir wissen, dass die Situation von Simeon überhaupt nicht rosig war. Das war nicht alles toll in Israel damals. Israel war unterdrückt. Es gab eine römische Besatzungsmacht und die waren so stark, dass es nicht den Hauch einer Chance gab, dass da ein Trost für Israel kommen würde. Sie waren besetzt von den Römern. Eine militärische Übermacht. Konnte man in Kapiteln Lukas 2, Vers 1 konnte man das lesen, von Kaiser Augustus, der Herrscher in Rom war, und Quirinius, der Statthalter in Syrien. Simeon hat die Hoffnung nicht aufgegeben, weil er wusste, wem er vertraut. Und du kannst auch ein Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Und es ist die Frage, wie du mit den Zusagen Gottes in deinem Leben umgehst, wie du auf seine Zusagen reagierst. Du kannst ein Hoffnungsträger sein, der Ausstrahlung hat in dieser Welt. Du kannst Ruhe und Frieden und Zuversicht ausstrahlen. Das wird einen Unterschied machen in deiner Umgebung. Das verändert die Gegenwart anderer Menschen, wenn du Hoffnung ausstrahlst. Lass uns die Geschichte von Simon mal anschauen. Lukas 2, Verse 25 bis 35. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Auch durch dein Herz, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Maria und Josef waren im Tempel, wie es damals üblich war. Dort wird deutlich, die beiden waren wirklich tief verwurzelt in der jüdischen Tradition. Sie sind hingegangen, nachdem Jesus am achten Tag beschnitten wurde, circa 40 Tage nach der Geburt Jesu, ging man in den Tempel und brachte ein Opfer dar. Es macht deutlich, dass die beiden auch arm waren, weil sie konnten gar nicht das richtige Opfer bringen. Sie haben nur Turteltäubchen, zwei Tauben gebracht und ein paar Turteltauben. Das war das Opfer für die armen Leute. Und in diesem Moment hinein, wo die beiden im Tempel sind, diese herzzerreißende Situation. Lukas führt diesen Text ein mit: Und siehe, jetzt beginnt etwas Wichtiges. Und siehe, Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Lukas erwähnt dreimal, dass der Heilige Geist hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Er war lange schon mit Simeon unterwegs gewesen. Und er hat diesen Tröster Israels erwartet. Das bedeutet, er war tief verwurzelt in der Heiligen Schrift. Der Tröster Israels steht für jemanden, der in den alten Schriften Israels angedeutet wurde, prophetisch angedeutet wurde. Da wird einer kommen. Liebes Volk Israel, die waren zweimal ganz lange in Sklaverei. Sie waren ein unterdrücktes Volk gewesen, eigentlich ein ganz kleines, unbedeutendes Volk, die immer wieder von dem großen Gott gesprochen haben. Und gab diese Worte: Es wird einer kommen. Der wird euch trösten, der wird euch wieder aufrichten. Und das ist das, worin Simeon verwurzelt war. Zum Beispiel im Propheten Jesaja, wo es heißt: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Oder Jesaja 49: Jauchzt ihr Himmel, freu dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Das haben die Leute damals gedacht. Jesaja spricht in diesen Text hinein, in die Situation, wo das Volk Israel in Babylon gefangen war. Und dann diese prophetischen Worte. Das Volk sagt: Gott hat uns verlassen, Gott hat uns vergessen. Und was sagt Gott in Jesaja dann? Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren Sohn, ihres Leibes? oder ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Gott sagt hier, eine Frau könnte vielleicht ihre Mutter, ihr Kind verlieren, vergessen. Aber ich kann das nicht. Ich habe dich in meine Hand gezeichnet. Du bist mein. Diese Worte des Trostes, die hat Simeon garantiert viel gelesen, oft gelesen. Und da kam etwas in ihm zum Schwingen, dass er sagte, Gott, erfüllt vom Heiligen Geist, Gott, ich bitte dich, sende deinen Tröster. Wir sind wieder unterdrückt. Jetzt sind es die Römer, die sind noch stärker. Jesaja 42, seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmern Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Und alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das sind Worte der Ermutigung hinein in das Volk Israel, wo sie bedrückt und unter Sklaven und als Sklaven gehalten waren. Und Simeon liest diese Texte und er sagt, er hält sie Gott hin. Gott, das ist etwas, was in meinem Herzen ist. Dafür brenne ich. Das will ich sehen. Er vertraute darauf, dass Gott das Realität werden lassen würde. Und dann lesen wir in Lukas 2, 26, der Heilige Geist offenbarte ihm, dass er das noch sehen würde. Simeon hatte hier diesen allgemeinen Zuspruch Gottes, den er vor Zeiten, vor Jahrhunderten durch die Propheten zu seinem Wort, zu seinem Volk gesprochen hat. Dieser allgemeine Zuspruch wird hier für ihn zu einem persönlichen Zuspruch. Der Heilige Geist macht für ihn persönlich etwas lebendig. Wort Gottes wird für ihn persönlich. Du wirst den Tröster Israels sehen. Simeon war also ein Mensch, der tief verwurzelt war in der Beziehung zu den alten Schriften, zur Heiligen Schrift, zur Bibel der damaligen Zeit, unser Altes Testament. Er hat eine Beziehung zum Heiligen Geist gelebt. Er hat sich Zeit genommen, davon gehe ich ganz fest aus. Er hat in dieser Beziehung gelebt, dass der Geist Gottes auch zu ihm sprechen konnte. Nicht einfach mal irgendwann gehört, das war's dann, sondern immer wieder in der Beziehung zu Gott. Und eines Tages, Wort Gottes wird für ihn lebendig. Wo kann Gott seine Wahrheiten tief in dein Leben hineinschreiben? Wo hast du diese Momente, wo Gottes Wort zu dir persönlich sprechen kann? Nimmst du dir Zeit dafür, dass Gottes Wort lebendig werden kann in deinem Leben? Oder bleibt es einfach nur ein Buch, was in der Ecke ist? Ein Buch, was auf dem Regal verstaubt? Wort Gottes braucht Beziehung zum Heiligen Geist, sonst kannst du die schlimmsten Sekten damit gründen. Mit der Bibel in der Hand gibt es die schlimmsten Sekten, die daraus entstanden sind. Es braucht Wort Gottes und Heiligen Geist, das zusammen macht den Unterschied. Das ist das, was bei Simeon den Unterschied gemacht hat. Wo sind diese Momente in deinem Leben, wo die allgemeinen Wahrheiten der Bibel für dich zu persönlichen Wahrheiten werden? Ich habe zum Beispiel 1000 Mal gehört, dass Gott mich liebt. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ich bin ja christlich groß geworden. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und eines Tages habe ich das gelesen, die Geschichte, wo Jesus getauft worden ist und dieser Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohl gefallen. Und ich habe über diesen Vers nachgedacht. Und ich habe nachgedacht, dass das, was Gott seinem Sohn zuspricht, ja mir auch zusteht. Und da ist für mich das Wort lebendig geworden. Dass ich auf einmal glauben konnte, ja Gott, ich bin wirklich dein geliebter Sohn. Egal, was ich noch alles leisten oder nicht leisten werde und was ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe. Ich darf es für mich persönlich nehmen. Christus hat das möglich gemacht, dass du mich ansehen kannst. Dass du mich annehmbar gemacht hast. Auf einmal wurde allgemeine Wahrheit für mich persönliche Wahrheit. Wo nimmst du dir diese Zeit? In Gottes Wort. Wo bist du in Kooperation mit dem Heiligen Geist? Lebst du dieses hörende, betende Lesen von Gottes Wort? Und das braucht es immer wieder. Wie mag das bei Simeon gewesen sein? Das sagt die Bibel nicht. Er hatte einfach eine Offenbarung. Es ist ihm deutlich geworden, du wirst den Tröster Israel sehen. Wie spricht Gott? Bei vielen ist es die innere, leise Stimme. Der Moment, wo du innerlich zur Ruhe kommst und wo Gottes Wort in dir lebendig wird, wo dir ein Bibelwort in den Geist kommt, wo du merkst, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Es kann auch sein, dass es ein prophetischer Impuls war von außen, dass jemand gesagt hat, Simeon, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Auch das wäre möglich. Oder durch Träume. Gott kann sich auf verschiedene Arten und Weisen offenbaren. Auch das dürfen wir erwarten, dass Gott auf verschiedene Art und Weisen zu uns spricht. Ganz, ganz selten akustisch. Also richtig hörbar. Habe ich auch schon gehört. Aber in der Regel, also dass es Leute solche Erlebnisse hatten von Gott. Aber in der Regel ist es so, dass wir eine leise innere Stimme haben, wo wir den Eindruck haben, hier spricht Gott zu dir. Und das ist nicht hundertprozentig sicher, so nach dem Motto, jetzt weiß ich ganz, ganz, ganz sicher, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Ich habe früher häufig gedacht, ich bin so schlecht im Gott hören. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn Leute immer sagen, sie hören den Herrn reden da und hier und sonst wo, da habe ich immer gedacht, Mann, das gibt's doch gar nicht. Bei mir ist es nicht so oft so. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher manchmal. Und letztes Jahr oder dieses Jahr waren wir in Wuppertal und Friedhelm hat gesagt, der Pastor dort, Friedhelm Holthüß, wenn du dir zu 70% sicher bist, dass Gott zu dir spricht, dann kannst du dir schon ganz, 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 ganz sicher sein. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das hat mich total entspannt. Und wenn ich einen Impuls habe und ich denke, ich soll etwas tun oder sagen oder machen, dann mache ich das. Hat ganz oft schon geklappt, wenn man so will. Nicht immer. Hat mich auch schon mal daneben benommen. Also nicht wirklich schlimm, ne? Also ich habe mal eine Person angesprochen, weil ich dachte, dass sie Suizid begehen will. Und habe sie, weil die saß an der Brücke und ich bin zu ihr hingegangen. Ich sage, kann ich Ihnen helfen? Nee, mir geht es super. Ich beobachte gerade hier das Wasser. Und so, dann ist alles gut. Habe ich das nicht erklärt. So, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht gehe, und dieser Mensch sich durch das Leben nimmt, oder der Geist Gottes hat zu mir gesprochen, ich soll hingehen und diesen Menschen ermutigen, würde ich mir doch in der Ewigkeit Sorgen machen oder würde ich mir da noch einen Vorwurf machen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, na und? Nicht schlimm. Muss kein Fehler, kann auch sein. Ich wollte gehorsam sein. Und so ermutige ich dich, achte auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und sei mutig, geh Schritte voran, wenn du den Eindruck hast, Gott spricht zu dir. Gott hat mir mal Impuls gegeben, einer Frau Geld zu geben. Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte hier. Einige von euch kennen sie schon. Und das war damals in der Ausbildung viel Geld für mich. Und ich hatte so zwei Beträge im Kopf und ich dachte, Gott, den größeren oder den kleineren? Und ich hatte gerade Weihnachtsgeld bekommen und ich habe gedacht, ah, lieber den kleineren, oder? War ja auch Weihnachten bald. Und ich war schon mit Esther zusammen und wollte ihr ein großes Geschenk machen. Aber Gott sagte, nee, den größeren. Und dann bin ich hingegangen zum Geldautomaten, habe das Geld rausgeholt, bin zu der Frau gegangen, habe ihr das in die Hand gedrückt. Die kannte mich gar nicht und sagte später ihren Geschwistern abends beim Gebetsabend, heute stand ein Engel vor der Tür, der hat mir genau den Geldbetrag gegeben, den ich mein Konto überzogen habe für die Mission in Afrika. Genau der gleiche Betrag. Wir haben uns später kennengelernt, das ist eine hammerkrasse Frau, die ich sehr bewundere um ihres Glaubens. Aber das war so ein Impuls, wo ich sage, wow, Gott hat mich gebraucht, um dieser Frau zu dienen, auf so konkrete Art und Weise. Unfassbar. Immer wieder, Gottes allgemeines Wort wird persönlich durch Glauben. Ein anderes Beispiel ist Dietrich Bonhoeffer, der 1939 in Amerika war. Sicher. Für die, die in Geschichte nicht gut aufgepasst haben, 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und Dietrich Bonhoeffer gehörte zur bekennenden Kirche. Das heißt, er hatte in Nazi-Deutschland gar keine Chance. Letzten Endes ist er 1945 sogar hingerichtet worden. Aber 1939 war er in Amerika, war sicher dort. Und er hat die Losung gelesen. Gottes allgemeines Wort in seinem Leben. Losung am 24. Juli schreibt er in sein Tagebuch. Wer glaubt, der flieht nicht, heißt es dort. Und er fängt etwas an in ihm. Und er denkt sich, was passiert hier? Am 26. Juni schreibt er, heute las ich zufällig 2. Timotheus 4, wo es heißt, komm noch vor dem Winter. Die Bitte des Paulus an Timotheus, Timotheus sollte das Leiden des Apostels teilen und sich nicht schämen. Komm noch vor dem Winter, es könnte sonst zu spät sein. Das geht mir den ganzen Tag nach, schreibt er in sein Tagebuch. Es ist nicht Missbrauch der Schrift, wenn ich das mir gesagt sein lasse, wenn mir Gott Gnade dazu gibt. Und da war in Bonhoeffer eine Entscheidung gereift. Ich werde zurückgehen nach Deutschland und ich werde meinen Schwestern und Brüdern beistehen in dieser großen Not. Er schreibt einige Tage später an den amerikanischen Theologen Reinhard Niebuhr, diese schwierige Epoche unserer nationalen Geschichte muss ich bei den Christenmenschen Deutschlands durchleben. Ich habe kein Recht, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Kriege mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile. Und wir wissen, wie das für ihn geendet hat. Er ist auf dem Schafott gelandet. Der hat keine gute Zeit gehabt. Er hätte Professor in Amerika werden können. Total sicher. Aber Gottes Wort hat an ihm ein konkretes Wort. Komm noch vor dem Winter. So kann Gottes Wort persönlich werden für ihn. Und er trifft eine so weitreichende Entscheidung. Gottes Wort kann in deinem Leben lebendig werden, wenn du dich ihm auslieferst. Simeon hat dann in dem Moment, als er Gottes Wort empfangen hat, hat der Heilige Geist wiedergesprochen. Geh jetzt in den Tempel. Auch wieder dort, nicht so ganz genau, wie das gelaufen ist. Entgegen jeglicher Darstellung ist ja das Jesu-Babylein nicht mit einem Heiligenschein in den Tempel hineingekommen. Es war eine Bettlerfamilie, wie jeden Tag Hunderte in den Tempel gekommen sind. Aber Simeon hat dieses Kind erkannt unter vielen Kindern. Simeon hat sich führen lassen, er ist aktiv geworden. Der Heilige Geist hat gesagt, so, jetzt bist du dran, geh. Wir denken ja vielleicht manchmal so, ja, Gott wird das schon irgendwie alles machen, ich muss gar nichts mehr tun. Wenn der Herr gesprochen hat, soll er doch machen. Ja, kennt ihr das vielleicht auch? Der Herr hat gesprochen, dann soll er doch machen. Aber manchmal sagt der Heilige Geist auch, jetzt mach du. Jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Geh jetzt. Mach dich auf. Stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn Simeon an diesem Tag gesagt hätte, oh nee, Gott, ich will nicht, mein Rollator ist gerade platt und ich habe keinen Bock, in den Tempel zu humpeln. Stellt euch das mal vor. Er hatte seine Verheißung nicht empfangen. Manchmal müssen wir auch gehen, auch wenn es noch so unscheinbar ist. Und ich glaube, wie Carsten das vorhin schon sagte, Jesus, das Volk hat damals einen Triumphator erwartet. Simeon gewiss auch. Da kommt ein Baby. Und nicht eine reiche Königsfamilie. Bettler, die haben nicht mal das Lamm zum Opfer. Und er weiß in seinem Geist, das Kind wird den Unterschied machen in meinem Land und auf dieser ganzen Welt. Simeon empfängt, indem er auf die Stimme des Heiligen Geistes gehorsam reagiert. Gottes Wort, Gottes allgemeines Wort, das für dich persönlich wird. Und dann ist die Frage, gehst du oder gehst du nicht? Das ist die Frage. Bist du bereit, Risiken einzugehen? Bist du bereit, dich zu blamieren? Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Und das Krasse finde ich, wie Simeon dann reagiert. Sein Lied, was er dann anstimmt, das Loblied, was er dort anstimmt, wo er dann sagt, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Das gefriert einem doch fast das Blut in den Adern, wenn man das hört, oder? Du hast dich jetzt so gefreut und jetzt freust du dich zu sterben? Nun endlich kann ich sterben? Simeon hatte seinen Lauf vollendet, wie es Paulus ausdrückt. Sein Ziel, das Größte, was er sich gewünscht hat, hat er erlebt, dass Gott sich dazugestellt hat und es wahr hat werden lassen. Er hat gewusst, die ganzen Jahre, keine Einbildung, Gott ist treu gewesen. Gott hat mich im hohen Alter jetzt mit dieser Verheißung gesegnet. Und er hat vielleicht auch manches Mal gezweifelt und gedacht, Mann, jetzt bin ich so alt geworden, habe ich mich vielleicht vertan? War das vielleicht doch nicht Gottes Wort? Und jetzt, im hohen Alter, darf er sagen, jetzt haben meine Augen das Heil gesehen. Noch nicht einmal das Sterben ist in diesem Moment hoffnungslos. Weil nicht der Tod vor der Tür steht, sondern weil er weiß, Gott steht vor der Tür. Nicht der Tod, sondern Gott hat das letzte Wort in meinem Leben. Das kann ich jetzt auch glauben. Der Weg im Tempel ist für Simeon ja nicht zu Ende, sondern da wartet noch eine große Tür auf ihn, die für uns Menschen alle sehr, sehr unheimlich ist. Und Simeon weiß, Gott hat Wort gehalten, den nächsten Schritt wird er auch da sein. Und das, was in Raum und Zeit mich getragen hat, wird mich auch an der Schwelle der Ewigkeit tragen und festhalten. Das lebendige Wort Gottes, eine Person, das ich hier als Baby in der Hand halte. Das ist das Wort Gottes. Dieser Christus, dieser Jesus, das gibt mir Hoffnung. Gott wird mich auch dort tragen. So wie es in der Barmer theologischen Erklärung heißt, Jesus Christus, der uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus ist das Wort Gottes, dem wir im Leben und im Sterben vertrauen können. Darauf kommt es an. Und dann wird er noch konkreter, dass er sagt, das ist der Retter. Ich habe ihn gesehen. Er hat zwei Aufgaben. Er soll ein Licht zur Erleuchtung der Völker sein. Also hier wird der Horizont schon weit über das Volk Israel hinaus geöffnet. Dieses Kind ist nicht nur für Israel die Hoffnung. Dieses Kind ist die Hoffnung der Welt. Es ist das Licht der Welt. Und es ist der Ruhm meines Volkes Israel. Das sind die Aufgaben. Gott schafft ein Heil, das alle Menschen mit einschließt. Nicht nur sein Volk Israel, sondern alle Welt, alle Heiden haben Hoffnung durch dieses Kind. Gottes Zusagen für die Zukunft geben Kraft für die Gegenwart, weil wir das immer wieder erlebt haben, dass Gott verlässlich ist. Deswegen können wir auch voller Hoffnung, voller Mut in den nächsten Tag hineingehen. Und selbst wenn es unser letzter Tag ist, dürfen wir voller Mut und voller Hoffnung in diesen Tag hineingehen, weil er wird da sein. Er wird uns auch dort tragen. Sein Wort wird auch dort verlässlich sein. Darauf kommt es an. Ihr Lieben, worauf richtet ihr euer Leben aus? Ist es ein Leben, das von Sorgen bestimmt ist? Sorgen bedeutet, eine Vorstellung der Zukunft zu haben ohne Gott. Oder schaust du nach vorne in die Zukunft und siehst du ihn dort schon? Siehst du, dass er dich dort auch tragen wird? Das ist nicht leicht. Ich ermutige euch, die Bibel zu lesen mit dieser Brille. Was sagt Gott allgemein aus über dich, über die Welt, über deinen Nächsten? Wie spricht er hier allgemein? Wie kannst du dir Zeiten nehmen, um das in dein Leben aufzunehmen und in Kooperation mit dem Heiligen Geist zu lesen und zu beten? Heiliger Geist, mach das bitte für mich lebendig, für mich persönlich. Das kann sein, dass du ein ganzes Kapitel durchliest und nur ein Halbsatz ist an diesem Tag für dich wichtig. Das kann sein. Dazu ermutige ich dich. Ihr Lieben, Gott hat sich im wahrsten Sinne des Wortes für die Menschen auf den Arm nehmen lassen. Hier in der Form von Simeon. Damit du in Beziehung zu ihm kommen kannst. Damit du Leben haben kannst. Damit du den Retter der Welt erleben kannst. Dazu ermutige ich euch von ganzem Herzen. Und wir wollen jetzt gleich eine Taufe haben. Es sind drei Menschen, die das jetzt auch bekennen. Vor der sichtbaren Welt, die wir hier sind, und vor der unsichtbaren Welt. Wir vertrauen diesem Wort Gottes, dieser Person, Jesus Christus, vertrauen wir. Und wir glauben, wenn er sagt, dass er mich liebt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dann will ich ihm vertrauen, wenn ich sage, ich will ihm mein Leben übereignen. Ich schenke dir mein Leben. Das, was davon vielleicht noch übrig geblieben ist. Meine ganze Schuld, meine ganze Schande lege ich bei dir nieder, Jesus. Und ich empfange Leben durch Glauben. Und der erste Glaubensgehorsamschritt ist, sich taufen zu lassen. Da, wo wieder Gehorsam gefordert ist. Wenn du Jesus nachfolgst und noch nicht getauft bist, dann ist das vielleicht eine Frage, die du dir auch stellen kannst. Wann bist du der Nächste, der sich taufen lässt? Heute werden wir es nicht mehr schaffen, dich noch mit einzubauen, aber vielleicht bist du das nächste Mal dran. Oder wenn du sagst, ich bin mit Jesus, ich höre ein Raunen, möchte jemand? Also spontan, ich würde mein Hemd zur Verfügung stellen. Das könnte ich dir dann ausleihen. Ich weiß nicht, ob es dir passt. Aber vielleicht sagst du auch, ich bin noch gar nicht mit Jesus in Kontakt. Ich habe mein Leben ihm noch gar nicht übereignet. Ich mache heute keinen Aufruf. Ich lade dich ein, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Wenn du sagst, ich bin mit Jesus noch nicht in Beziehung, aber ich möchte gerne. Komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Jürgen, der sitzt da vorne, oder zu Olli oder zu den Leuten hier im Lobpreis. Die kennen alle Jesus. Zu denen dürft ihr kommen. Ich habe das nicht abgesprochen, aber dürft ihr. Sucht euch jemand und macht das heute fest. Ja? Ihr lieben Täuflinge, jetzt wird's ernst. Ich sage noch kurz Amen, das ist in der Kirche wichtig. So sicher wie das Amen in der Kirche. Nein, gut, das war ein Scherz. Liebe Täuflinge, kommt bitte nach vorne. Jetzt ist nämlich die Zeit, wo ihr euer Zeugnis geben dürft.